Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute der Autor Udo Fröhlich. Hallo Udo, stell dich doch einfach mal vor.
Ja, hallo Emilia. Ja, ich bin der Udo Fröhlich und werde Muttertag exakt 56 Jahre alt und habe die meiste Zeit meines Lebens im schönen OWL Ostwestfalen-Lippe in Hiddenhausen verbracht. Bin natürlich auch so mal ein bisschen durch die Weltgeschichte gereist, aber ansonsten sind hier meine Wurzeln. Hier schreibe ich meine Bücher und Kurzgeschichten und lebe hier mit meiner Frau. Die Kinder sind schon, wie man so sagt, aus dem Haus, einem betagten Kater und einer nicht minder betagten Katze. Wir haben einen großen Garten und das ist das Hobby meiner Frau. Und ich kann mich hier ausgiebig meinen Hobbys dem Schreiben und dem Cartoon-Zeichnen widmen.
Spannend. Ja, deine Cartoons habe ich schon gesehen. Sehr schön. Freut mich immer wieder. Welches Buch hast du denn heute mitgebracht?
Ja, ich habe tatsächlich meinen Erstling mitgebracht, draufgeschissen. Und das ist so, ja, wenn man so will, die Verarbeitung der wilden Jugendzeit.
Hört sich schon mal sehr interessant an. Ich muss sagen, bei unserer letzten Aufnahme hatte ich sehr viel Spaß. Ich gehe davon aus, dass es heute auch wieder lustig wird mit dir.
Ich glaube, das können wir heute toppen.
Ja? Oh, ich freue mich. Magst du gleich mal anfangen?
Ja, sehr gerne. Und zwar würde ich gerne einfach mal den Klappentext vorlesen, den Buchrücken sozusagen, damit man mit die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal wissen, worum es geht. Also drauf geschissen. Klaas Wolkenschläger ist ein 25-jähriger Speditionskaufmann, der einfach nicht erwachsen werden will. Eigentlich will er nur seine Kollegin Yvonne näher kennenlernen. Aber dabei steht ihm schließlich sogar sein notgeiler Juniorchef von Spedition Grobe im Weg. Zunächst noch im Hotel Mama verwöhnt, provoziert Klaas unfreiwillig seinen Auszug aus dem Elternhaus und bezieht eine Mini-Wohnung beim Rentnerpaar Wiesener. Die Einweihungsfeier gerät völlig aus den Fugen, aber immerhin kommt er seiner Angebeteten Yvonne näher. Die Probleme werden dadurch zwar nicht kleiner, aber Klaas begegnet allen Herausforderungen des Lebens mit seinem unerschütterlichen Motto »Drauf geschissen«. Und ich würde dann gerne ein Kapitel tatsächlich in zwei Teilen aufgesplittet lesen. Dieses Kapitel heißt Schenke. Mit der Schenke ist ein gut bürgerliches Lokal, wie man so schön sagt, gemeint. Und dort trifft sich eine Konfirmationsgesellschaft. Und wir beginnen mit der Situation der Konfirmation an sich in der Kirche. Und im zweiten Teil würde ich dann halt die Zusammenkunft der Verwandtschaft in der besagten Schenke dann vorlesen. Und ich habe bisher bei den Lesungen immer als Feedback bekommen, ja, das haben wir genau so erlebt. Ich lege mal los. Schenke. Irgendein Sonntag. Es war Sonntag und Klaas kleine Nichte Denny, hatte Konfirmation. Das bedeutete, spießig anziehen, gelangweilt in der Kirche hocken, fettiges Essen in einem überteuerten Restaurant zu sich nehmen und öde Gespräche mit der Verwandtschaft führen. Klaas nahm sich eine schwarze Jeans aus dem Schrank und ein weißes T-Shirt. Irgendwo im Schrank gab es auch noch ein graues Hemd, das noch einigermaßen glatt gebügelt sein durfte. Klaas fand auch dieses. Es war mit seinen Eltern so besprochen, dass er sie von zu Hause abholen würde und man gemeinsam zur Kirche fuhr. Anschließend ging es dann mit ungefähr 20 Leuten zum Restaurant Schenke und am frühen Abend wohl wieder nach Hause. Klaas beteiligte sich mit 20 Euro am Geldgeschenk für Denise. Seine Eltern steuerten 80 Euro bei. Was würde eine 14-Jährige mit so viel Geld machen? Schließlich bekam sie ja von allen anderen Verwandten und womöglich den Nachbarn ebenfalls Geld. Wahrscheinlich. Bei Klaas war das damals so. Er hatte sich ein Rennrad gekauft. Ein Mädchen würde die Kohle sicherlich nur für Klamotten und Schminksachen raushauen. Was für eine Geldverschwendung in seinen Augen. Sein Frühstückstoast war schimmelig, sodass Klaas mit leerem Magen zu seinen Eltern fahren musste. Dummerweise hatte er gestern auch noch die Abkürzung über den Feldweg mit seinem Grand Cherokee genommen. Es waren wieder Jäger unterwegs und da musste Klaas einfach tierschützerisch handeln. Das SUV sah aus wie nach der Rallye Paris-Dakar. Völlig verdreckt. Das gibt Gerede vor der Kirche, wenn die anderen alle mit ihren polierten Karren vorfuhren. Und dann kam Wolkenschlägers mit ihrem Trecker. Drauf geschissen. Klaas fuhr los. »Wo warst du denn?« fragte sein Vater, der ihn draußen stehend erwartete. »Sorry, wollte gestern noch durch die Waschstraße. Total vergessen. Nehmen wir euren Wagen?« »Nee, der ist auch schmutzig und Mama und ich möchten etwas trinken.« »Ach, die Herrschaften möchten am Sonntagnachmittag Alkohol zu sich nehmen. Und der Wagen ist auch nicht gewaschen.« Klaas musste innerlich lachen. Dann kam auch seine Mutter nach draußen. Sie hatte sich ebenfalls sehr nobel gekleidet. Sein Vater trug einen Anzug. »Ih, was für ein schmutziges Auto, Klaas. Wir fahren noch zur Kirche.« »Ja, Mama, aber euer Auto ist auch dreckig und ihr wollt ja beide saufen.« Seine Mutter blickte seinen Vater entsetzt an. »Uwe, willst du dich betrinken?« Klaas Vater lachte und erwiderte, »Ich schieß mich heute ab.« Alle drei lachten. Uwe Wolkenschläger nahm auf dem Beifahrersitz Platz und Martina Wolkenschläger setzte sich nach hinten. Dann ging die 20-minütige Fahrt zur Kirche los. Sie würden pünktlich ankommen. Auf dem kleinen Parkplatz vor der winzigen Kirche herrschte ein Gedränge aus Autos und Menschen. Klaas erkannte seinen dicken Onkel Wolfgang schon von Weitem. Welcher Zeltverleih hatte ihm das Jackett geliehen? Onkel Wolfgang sorgte aber dank seiner Körperfülle unfreiwillig dafür, dass eine Parklücke für Klaas freigehalten wurde. Eigentlich stand Onkel Wolfgang nur so da. Onkel Wolfgang erkannte nun auch Klaas und seinen Vater, woraufhin er wie ein Zirkuselefant zur Seite trabte und Klaas den Jeep einparken konnte. Die Wolkenschlägers stiegen aus und gingen auf Onkel Wolfgang zu. Plötzlich kreischte eine weibliche Stimme von weiter hinten, »Martina!« Es war Tante Waltraud, Onkel Wolfgangs Frau und Martina Wolkenschlägers Schwester. Auch sie war scheinbar keine Kostverächterin. Ihr Kleid wäre im Winter eine super Motorradabdeckung, dachte Klaas. Alle umarmten sich. Wobei man Onkel Wolfgang nicht wirklich umarmen konnte. Man rieb Bauch an Bauch mit ihm. »Hey Klaas, alter Bandit, wie läuft das Speditionsgeschäft?« fragte Onkel Wolfgang ihn. »Gut, es ernährt seinen Mann.« Mit dieser Antwort gab sich Onkel Wolfgang zufrieden. Klaas überlegte, Onkel und Tante zur Wohnungseinweihung einzuladen. Aber dann würde er aus Platzgründen 4 andere Leute wieder ausladen müssen. Klaas schmunzelte über seinen scheußlich fiesen Gedanken. Sein trockener Hals machte ihm zu schaffen und er entwickelte gerade sehr starken Durst. Hätte er mal eben noch die Red Bull-Dose zu Hause ausgetrunken, denn nun wurde er zudem noch müde. »Was hast du denn für einen Spaß, mein Junge?« fragte ihn Tante Waltraud, die anscheinend sein fröhliches Schmunzelgesicht bemerkt hatte. Nun fragte sich Klaas, wie die beiden dicken Menschen noch Sex zusammen haben konnten. »Wie ging das?« »Ich lache über mich selbst«, log er. Eine weitere Schwester seiner Mutter kam auf die Wolkenschlägers zu. Es war Tante Marion aus Aurich in Friesland. »Moin«, begrüßte sie alle kurz und knapp, aber mit den entsprechenden Umarmungen. »Bist groß, Klaas, Mensch, bist du groß!« Klaas lächelte sein »Und ich kann doch nichts dafür« lächeln und umarmte Tante Marion. Die Eltern von Denise parkten gerade ein und stiegen ohne Denise aus ihrem Auto. Denise musste schon um 9 Uhr an der Kirche sein, damit das Gruppenfoto geschossen und der Pastor den Gottesdienstablauf nochmals mit den Konfirmanden besprechen konnte. »Sie ist so aufgeregt. Danny muss einen Psalm vorlesen, vor allen Leuten.« Denise Mutter war mächtig stolz auf ihr Mädchen. Mächtig. Stefanie Ärmel war die Schwester von Uwe Wolkenschläger. Ihr Mann, Michael Ärmel, hatte eine Marketingagentur mit dem Firmenslogan »Aus dem Ärmel schütteln«. Die Agentur lief ziemlich erfolgreich, sodass Michael einen Jaguar sein eigen nennen durfte. Alle blickten etwas neidisch auf den Nobelboliden, nachdem dieser frisch poliert auf der Parkfläche zum Stehen kam. Die Kirchenglocken fingen an zu läuten. Alle Leute, die sich noch auf dem Parkplatz befanden, bewegten sich nun ins Kircheninnere. Die Hütte war voll. Klar, jeder hatte sein Verwandtschafts- und Nachbarschaftsgefolge im Schlepptau. Der Pastor stand vorne vor dem Altar und strahlte über beide Backen. Immer wieder nickte er den platznehmenden Menschen zu. Die Konfirmanden saßen vor ihm in der ersten Kirchenbank. Es waren nur 13 Teenager. Klaas dachte erfreut, dann wird es nicht so lange dauern. Der Pastor dachte, endlich mehr Zeit für die Predigt, die 2 Stunden kriegen wir voll und ich habe so herrliche Lieder ausgewählt. Klaas saß natürlich neben seinem Onkel Wolfgang. Onkel Wolfgang war 15 Meter gegangen, also schwitzte er wie ein Marathonläufer auf der Zielgeraden und das roch nicht gerade angenehm. Klaas versuchte, zur anderen Seite ein- und auszuatmen. Links neben ihm saß seine Mutter, das Gesangbuch bereits aufgeschlagen. Sie freute sich richtig auf die Lieder. Klaas eher nicht. Er war mehr ein Playback-Sänger, was Kirchenlieder anging. Klaas würde sich jetzt über eine eiskalte Cola freuen. Ich gehe gleich nach vorne und saufe das Taufbecken leer, dachte er. Jedes Mal, wenn sich Onkel Wolfgang bewegte, bewegte sich die gesamte Kirchenbank. Alle darauf Sitzenden machten dann eine schaukelnde Vor- und Zurückbewegung. Die Kirchenglocken verstummten und der Orgelspieler haute in die Tasten. Klaas schluckte seinen Speichel. Gott sei Dank, wie passend, ging es nach dem Gottesdienst in die Schenke. Dort würde er sich sofort eine große XXXL-Cola an der Theke bestellen, gleich beim Hereinkommen. Neben ihm gab seine Mutter alles. Auch wenn sie längst nicht alles mitsingen konnte, besser gesagt mitsingen sollte, zum Beispiel die hohen Töne. Es schien ihr aber egal zu sein. Auf der anderen Seite neben ihm ließ Onkel Wolfgang seinen Brummbass los. Irgendwann bestieg der Pastor die Kanzel, um seine Predigt zu halten. Klaas fielen schon nach 3 frommen Sätzen die Augen zu. Aber er konnte sich immer wieder aufrappeln, weil Onkel Wolfgang nicht mehr sitzen konnte und sich ständig bewegte, wodurch sich wieder alle auf der Kirchenbank nach vorne, hinten oder seitwärts bewegten, wie Schunkeln ohne Oktoberfestkapelle. Eigentlich bewegte sich Onkel Wolfgang schon, wenn er nur atmete. Nach unendlichen Minuten, Klaas war gefühlt um Jahre gealtert, beendete der Pastor seinen Monolog mit einem lauten Amen, welches alle in der Kirche wiederholten, sogar Klaas. Dafür bekam er von seiner Mutter ein seliges Lächeln. Nach 22 weiteren Liedern und allen Psalmen aus der Bibel, so empfand es Klaas, die vom Presbyterium und zum Teil von den Konfirmanden vorgelesen wurden, auch Denise durfte einen Satz lesen, fand die eigentliche Konfirmationszeremonie statt. Die Teenager reihten sich brav vor dem Pastor auf und er näherte sich jeder Rotznase mit einem pädophilen Lächeln. Zusätzlich legte er bei jedem seine Hände aufs Haupt und faselte den jeweiligen persönlichen Konfirmationsspruch. Denise, Ärmel! Die gesamte Wolkenschlägerverwandtschaft horchte auf. Klaas Großeltern, es lebten noch beide Eltern seiner Eltern, hatten bereits in der Kirche gesessen, als Klaas mit seinem Gefolge hereinspaziert kam. Dummerweise hatten sich irgendwelche Verwandte von anderen Konfirmanden neben die älteren Herrschaften gesetzt, wodurch die Kirchenbank voll war. Somit mussten Klaas, Onkel Wolfgang und alle anderen eine Bank dahinter Platz nehmen. »Einen schönen Knicks hat sie gemacht«, bemerkte Oma Wolkenschläger. »Klaas fände es klasse, einer der männlichen Konfirmanden würde auch mal einen Knicks abliefern. Das wäre mal eine Nummer.« Aber in der Kirche durfte ja nicht laut gelacht werden. »Hübsch ist sie geworden.« Das war nun eine Anmerkung von Oma Ärmel zu ihrer Enkelin. Marion Ärmel beugte sich etwas zu ihrer Schwiegermutter herüber.
»War sie vorher hässlich oder was?«
Es war ein lautes Flüstern, aber Klaas konnte jedes Wort verstehen. Seine Oma sagte darauf gar nichts. Gab es in der Kirche einen Familienstreit? Das würde ja gleich heiter in der Schenke.
»Lasst uns nun gemeinsam das Abendmahl einnehmen. Die Konfirmanden bitte zuerst.«
Der Pastor blickte dabei in die Richtung der Teenagerbande vor ihm und im Hintergrund wurde der Weinkelch gefüllt sowie die Brotoblaten bereitgelegt. Klaas Durst machte sich auf Anhieb wieder durch vermehrte Speichelproduktion bemerkbar. Brav gab jeder Konfirmant den Kelch an seinen rechten Nachbarn weiter, während man vorne vor dem Altar stand und vom Pastor mit den chipsartigen Brotstückchen gefüttert wurde. Dazu spielte der Orgelspieler eine langweilige Begleitmusik, die Klaas sich noch nicht einmal im Fahrstuhl vorstellen konnte. Die Mädchen machten ihren Knicks und die Jungen eine tiefe Verbeugung. Nun durfte auch der Rest des Kirchenpublikums nach vorne kommen und an der Massenverköstigung teilnehmen. Klaas reihte sich zusammen mit seinen Eltern, Onkel Wolfgang und Tante Waltraud ein. Sie standen nun vorne und der Pastor legte jedem einen Brotchip auf die Zunge. Den hatte Klaas mit einem Haps weggeschmatzt. Der Kelch wurde zunächst Tante Waltraud gereicht und als letzter nahm Klaas ihn in seine Hände. Er war noch gut halb voll. »Hinein damit«, sagte er und kippte sich den gesamten Inhalt in den Schlund. Sein Durst war fürs Erste gestillt. Dann überreichte er dem Pastor den leeren Blechbecher. Der guckte ziemlich verdutzt, begab sich aber schließlich zum Altar, um den dort befindlichen Vorratskrug zu nehmen und damit den Kelch wieder zu befüllen. Nach weiteren 5 Liedern, Lesungen, Danksagungen und überhaupt war die Show vorbei. Die Konfirmandengruppe watschelte wie eine Horde Entenküken hinter ihrem Pastor her und verließ die Kirche. Anschließend ging nun auch die Gemeinde aus dem Gotteshaus. Vor der Kirche hörte man dann gefühlte 3567 Mal Dankeschön und alles Gute sowie Jetzt bist du fast erwachsen. Denise hielt stolz ihre Konfirmationsurkunde, oder nannte man es Zertifikat, in alle Kameras und vor alle Handys der Verwandtschaft. Es wurden die obligatorischen Bilder mit Denise vor der Kirche, Denise mit den Großeltern vor der Kirche, Denise mit den Eltern vor der Kirche, Denise mit den Neffen und Nichten und Klaas vor der Kirche und tatsächlich ein Foto nur von der Kirche gemacht. So, dann folgt uns mal bis zur Schenke, unterbrach Denise Vater das Posen und begab sich schon zu seinem Jaguar. Alle anderen der Ärmelgruppe bewegten sich nun auch zu ihren fahrbaren Untersätzen und fast alle gemeinsam machten sich im Konvoi auf den Weg zum Restaurant. Klaas Mutter meinte im verdreckten Jeep, »Onkel Wolfgang wird immer fetter.« Alle im Jeep nickten. Das war auch unverkennbar. So, soweit bis hierhin.
Du hast nicht zu viel versprochen. Also es war wirklich sehr amüsant, muss ich sagen.
Danke.
Ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil.
Okay.
Das wird, glaube ich,
mich auch
mal richtig spaßig. Ja, lass uns mal kurz ernsthaft werden, obwohl ich sehr amüsant alles finde. Ja, es ist schwierig, ja. Erzähl doch ein bisschen was über deine Figuren.
Ja, also wir haben ja den Klaas hier mehrfach erwähnt bekommen. Klaas Wolkenschläger ist der Hauptprotagonist dieses Buches. Ist, wie gesagt, ein 25-jähriger junger Mann, der bei der Spedition Grobe seinen Speditionskaufmann erlernt. Und tatsächlich muss ich gestehen, auch ich habe bei einer Spedition meinen Speditionskaufmann gelernt und tatsächlich ganz viele skurrile, lustige Erlebnisse dort gehabt während der 3 Jahre, weil man ja nicht nur Büroarbeit macht, sondern tatsächlich auch mit auf LKW-Touren fährt, Umzüge begleitet, auf dem Lager ein Jahr arbeitet. Das war also hochinteressant und da hat man so viele Menschen kennengelernt und die fließen hier ja zum größten Teil alle mehr oder weniger in das Buch mit ein. Wir lernen in den anderen Kapiteln noch den Juniorchef kennen, der ja arg über die Stränge schlägt, dem Namen seines Vaters da nicht gerade ehrvoll gegenübertritt, die Spedition da fast schon in Grund und Boden wirtschaftet. Der alte Grobe Senior, dann gibt es natürlich Klaas Eltern, die nach einem, ja sagen wir es mal so, Klaas Hobby macht sich selbstständig, da will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Er hat eine Gecko-Sammlung, die mit Lebendheuschrecken gefüttert werden muss. Und ja, zwingen ihn mehr oder weniger dazu, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Wir lernen dann daraufhin sein Vermieter-Ehepaar, ein Rentner-Ehepaar Wiesner kennen, damit da so alt und jung aufeinander prallen. Es findet eine Wohnungsanweihung statt, die völlig aus dem Ruder läuft. Und ja, immer wieder versucht Klaas an seine heißgeliebte Yvonne, seinen Schwarm, der ja auch Speditionskauffrau lernt in der Spedition Grobe. Und zwischendurch immer mal wieder mit Sebastian, Und Mickey, seinen beiden Kumpels, macht Klaas einfach die verrücktesten, manchmal auch wirklich fremdschämen, peinlichen Dinge, die zum Lachen sind, aber manchmal bleibt einem dann, so habe ich das als Feedback oft bekommen, auch das Lachen im Halse stecken. Also das Buch ist, ich habe da so noch so einen kleinen Untertitel, ein fieser Roman in klaren Worten.
Na, großartig. Ja, du siehst, ich muss schon wieder lachen, aber es ist alles positiv auf jeden Fall gemeint. Lass uns doch mal darüber sprechen, wo dein Buch spielt.
Ja, das sind unterschiedliche Schauplätze. Also ganz viel spielt natürlich in der Spedition während Klaas Ausbildung. Dann gibt es aber immer wieder Ortswechsel, gerade wenn er sich mit seinen Kumpels trifft. Bleiben die, sage ich mal, in der näheren Umgebung von Klaas Elternhaus. Nach seinem Umzug natürlich gibt es einen Ortswechsel, aber letztendlich die ganzen Aktionen, das spielt eigentlich keine Rolle, wo das dann stattfindet. Und ein Teil des Buches spielt dann tatsächlich auf Mallorca, weil Klaas ja eigentlich, ich will jetzt aber auch nicht zu viel spoilern, mit seiner Freundin alleine den Urlaub auf Mallorca verbringen möchte, aber das klappt nicht so ganz.
Das macht neugierig.
Ja, ich hoffe.
Natürlich. Magst du gleich mal weiterlesen?
Sehr gerne, denn wir müssen ja jetzt noch abwarten und uns anhören, was da jetzt in dem gutbürgerlichen Restaurant Schenke von sich geht, vonstatten geht.
Oh ja, ich bin ganz gespannt.
Es geht los. Die Schenke war ein altes, aber renoviertes und restauriertes Fachwerkhaus etwas außerhalb der Stadt gelegen. Hier gab es gut bürgerliche Küche, wie es so schön hieß, und ordentlich etwas auf den Teller. Ärmels hatten bestimmt ein feudales Konfirmationsmenü vorbestellt, da waren sich die Wolkenschläger sicher. Die Schenke hatte am heutigen Sonntag gut zu tun. Außer Ärmels hatte noch eine andere Familie einen Raum für die Bewirtung ihrer Konfirmationsgäste gebucht. Das eigentliche Restaurant war ebenfalls recht gut besucht. Ärmels wurden von einer freundlichen und noch sehr jungen Kellnerin zu ihrem separaten Gastraum geführt.
»Ich bin die Conny und am heutigen Tag für ihre Wünsche zuständig«, zwitscherte sie in Michael Ärmels Richtung.
Klaas dachte sofort, »dann erfüll mal meine Wünsche, Bitch.« Es gab Platzkarten. Und das war schon der erste Fehler, den Ärmels gemacht hatten. Irgendwie wollte so gar keiner neben Onkel Wolfgang sitzen. Das wurde zwar nicht direkt gesagt, aber doch recht deutlich gezeigt. Es setzte sich noch niemand auf die beiden Plätze neben ihm. Angedacht waren diese für seine Frau, was ja klar war, und für Oma Gertrud. Die aber nahm immer wieder ihr Platzkärtchen in die Hand und versuchte mit Oma Paula oder Opa Willi zu tauschen. Das gelang ihr aber nicht. Onkel Wolfgang und seine Frau waren noch nicht eingetroffen. Wahrscheinlich fand der Dicke wieder die Gurtpeitsche nicht, um den Gurtclip einrasten zu lassen. »Da sind wir! Wölfi hatte Probleme beim Anschnallen!« Mit diesen Worten betraten Onkel Wolfgang und Tante Waltraud den Raum. Onkel Wolfgang Wölfi schwitzte. »Na klar!«
»Klaas, hast du eine Abkürzung über den Acker genommen?« fragte Onkel Wolfgang als Anspielung auf Klaas' verdreckten Jeep und lachte.
»Klar, deshalb fahre ich so ein Auto.« Oma Gertrud saß dann doch neben Onkel Wolfgang. Da sie selbst auch kein zartes Rehlein war, wirkten beide etwas gequetscht und angespannt, so dicht nebeneinander. Conny brachte für jeden ein Glas Sekt mit und ohne Alkohol zur Begrüßung.
»Habt ihr denn kein Bier?« maulte Opa Alfred, der Mann von Oma Gertrud.
»Beim Essen servieren wir auch Bier«, säuselte Conny.
Das war der zweite Fehler dieser Veranstaltung.
»Sekt mag ich nicht!«
Mit einer abweisenden Geste gab Opa Alfred seine Ablehnung gegen die Prickelbrause noch mehr Aussagekraft. Fast guckte Conny etwas beleidigt.
»Ich nehme dafür zwei Gläser«, sagte Klaas und zwinkerte der jungen Bedienung zu.
»Du musst auch noch fahren«, ermahnte ihn seine Mutter, die tatsächlich alles hörte, wie sein Vater immer bemerkte. »Dann nur ein Glas, bitte.« Conny überreichte ihm das Gläschen und lächelte. Nachdem sich die relativ kleine Gesellschaft gesetzt hatte, servierte Conny mit einer Kollegin die heiße Spargelcremesuppe.
Das Gemurmel hörte augenblicklich auf und alle stürzten sich auf ihren dampfenden Teller vor sich. Opa Alfred schlürfte, was das Gebiss hergab.
»Alfred, benimm dich mal«, kam auch prompt die Ermahnung seiner Frau.
»Wenn ich schlürfe, schmeckt es mir.«
Klaas blickte beim Essen einmal in die ganze Runde und dachte, »Oh Gott, was sind das alles für Spießer? Und das ist meine Verwandtschaft.« Ablehnende, rebellische Gedanken in seinem Kopf. Auf jeden Fall dieser, da gehöre ich doch gar nicht dazu, Gedanke. Gehörte er aber. Und das passte ihm gerade überhaupt nicht. Nach der Suppe lief der Schweiß in Wasserfällen von Onkel Wolfgang Schädel und tropfte auf die Tischdecke. Immer wieder tupfte er sich die Stirn mit der Serviette ab, die zum Glück aus Stoff bestand. Conny und ihre Kollegin räumten die Suppenteller wieder ab. »Noch etwas zu trinken?«, fragte sie in die Runde. Die Bestellungen bestanden hauptsächlich aus Cola, Wasser und Bier. Mit einem »Gerne«, kommentierte Conny jedes Mal ihre Notizblock-Eintragung, was etwas übertrieben höflich wirkte, fand Klaas.
»Aber sie war so süß.« Der enge Kellnerinnenrock betonte ihre umwerfende Figur.
Nachdem die Getränke serviert worden waren, rollte Conny einen Servierwagen in den Gesellschaftsraum, auf dem in zwei Ebenen befüllte Teller standen. Diese stellte sie dann relativ schnell jedem vor sich auf den Tisch und bedachte jeden Gast mit einem »Bitte«. Immer wenn dann ein »Danke« zurückkam, säuselte sie wieder ihr »Gerne«. Als Oma Gertrud ihren Teller vorgesetzt bekam, wurde Fehler Nummer 3 entdeckt.
»Ich bin doch Vegetarierin«, empörte sie sich.
Auf dem Teller befanden sich Medaillons und Geflügelstückchen sowie Gemüse übergossen mit einer Soße. Es duftete lecker und sah auch klasse aus, fanden die meisten. Nur Oma Gertrud nicht.
»Seit wann das denn, Mutter?«, fragte Marion Ärmel entsetzt. »Seit 3 Wochen, und du weißt das.« »Nein, wusste ich nicht. Du etwa, Michael?«
Der hatte gerade den Mund voll und schüttelte nur den Kopf. Conny hatte das mitbekommen und fragte Oma Gertrud,
»Soll ich Ihnen etwas Vegetarisches aus der Küche bringen?«
Oma Gertrud antwortete,
»Jetzt kommen Sie aber nicht nur mit einem Salatblättchen an, junge Dame.«
»Würde dir aber mal ganz gut tun.«
Ausgerechnet Onkel Wolfgang giftete diesen Satz.
»Das sagt der Richtige. Du brauchst doch einen Elefantenhocker aus dem Zirkus, damit du sitzen kannst«, warf ihm Oma Gertrud zurück.
Onkel Wolfgang lachte zwar, hatte aber an der Bemerkung zu knabbern. Das sah man.
»Sag doch mal was, Reinhard!«
Das galt ihrem Mann, Klaas Opa.
»Ich möchte in Ruhe essen«, war dessen Kommentar. »Und in der Kirche hast du gesagt, Denise wäre früher hässlich gewesen.«
Das war nun wieder Marion Ärmel. Im selben Augenblick starrte Denise entsetzt von ihrem Teller auf und ihre übrigen Cousins und Cousinen fingen an zu kichern. Klaas hielt sich zurück, auch wenn es schwer fiel.
»Schätzchen, das hat Oma so gar nicht gesagt.«
»Aber gemeint«, sprach Marion Ärmel. Conny kam mit einem Teller und darauf 2 Back-Camembert-Käsestückchen sowie etwas Salat. Sie stellte den Teller vor Oma Gertrud ab und erkundigte sich, ob das so in Ordnung wäre.
»Vielen Dank, das ist sehr nett von Ihnen.«
»Jetzt kommt wieder gerne«, dachte Klaas, und so kam es auch.
»Oma findet, du bist ein hübsches Mädchen«, sprach Oma Gertrud zu Denise herüber.
Die guckte aber nur weiter beleidigt auf ihren Teller.
»Und ich esse, was ich möchte, Wolfgang«, kam nun ein Angriff von Oma Gertrud in dessen Richtung.
Onkel Wolfgang stopfte sich gerade den Mund voll und nickte, wie man ebenso nicken konnte, wenn man keinen Hals hat. Die Anmerkung von Oma Gertrud schien ihm an seinem fetten Arsch vorbeizugehen. Conny kam mit einem Tablett Fleisch, um den Gästen nachzulegen, die noch Hunger auf Medaillons hatten. Sie fragte zuerst Denise, die aber nichts mehr wollte, und dann artig die übrigen Gäste. Leider griff sich Onkel Wolfgang das letzte Stück vom Tablett, wodurch Opa Willi nichts mehr bekam. Connys »Ich bringe Ihnen noch etwas« war ihm völlig egal. Er sagte lieber
»Typisch Wolfgang, kann den Hals nicht voll genug bekommen.«
Der Angesprochene erwiderte, »Willi, dass ich dick bin, sieht man. Dass du blöd bist, merkt jeder.« Was für eine wunderbare Stimmung. Klaas war froh, dass es solche Familienzusammenkünfte nicht regelmäßig gab. Nun lasst es doch gut sein.
Klasse. Nun mischte auch noch sein Vater mit. Uwe Wolkenschläger blickte ernst zu Opa Willi. Der blickte trotzig zurück und sagte, nun misch du dich nicht auch noch ein.
Uwe Wolkenschläger zog den Kopf ein.
Das nächste Tablett mit Fleischstückchen wurde hereingebracht und ein weiterer Teller mit allerlei Gemüse.
Für unsere Vegetarierin, meinte Marion Ärmel mit einem gehässigen Unterton und Blick zu Oma Gertrud.
Die antwortete auch prompt, du kannst so etwas ja auch gar nicht kochen, aus der Dose vielleicht.
Marion Ärmel erhob sich von ihrem Platz.
Bis jetzt ist meine Familie immer satt geworden.
Ihr Mann Michael fasste seiner Frau an den Arm und bat sie, sich wieder hinzusetzen.
Lass mich los, kann ich kochen oder nicht?
Du kochst super, Schatz, und nun beruhige dich wieder.
Deine Mutter hat mich beleidigt.
Michael Ärmel schaute zu Oma Gertrud, seiner Mutter.
Mama, wir sind bisher immer alle satt geworden.
Ja, ja, ungesund.
Marion Ärmel wurde es nun zu viel.
Friss du mal schön dein Ziegenfutter und meckere weiter.
Dann ging sie aus dem Raum, wahrscheinlich zur Toilette.
Michael Ärmel guckte etwas verdutzt und es war ihm auch ein wenig peinlich.
Die muss mehr essen, flapste Onkel Wolfgang. Dann wird sie ruhiger.
Es lachten einige um ihn herum.
Dann ist deine Waltraut ja die reinste Schlaftablette.
Der Kommentar kam von Opa Alfred.
Was soll das heißen? Ich bin zu fett? Fragte Tante Waltraut ihn.
Naja, ihr beiden passt schon gut zusammen.
Opa Alfred grinste und zeigte mit dem Finger abwechselnd auf Onkel Wolfgang und Tante Waltraut.
Guck dich mal selber an.
Nun stand auch Tante Waltraut auf und verließ ebenfalls den Raum.
So langsam kam eine gewisse Unruhe in die Gesellschaft, fand Klaas.
Er stellte sich vor, wie die beiden Frauen nun nebeneinander in den Toilettenkabinen saßen und ihr Leid klagten. Schließlich ging auch noch die Konfirmandin raus.
»Wann ist denn der Spuk hier vorbei?« fragte Klaas seine Mutter.
»Nach dem Dessert geht's noch zu Ärmels nach Hause, Kaffee und Kuchen, spazieren gehen und so.«
Klaas verdrehte die Augen. Das passte ihm ja so gar nicht. Der langweilige Haufen kam also nochmals an anderer Stelle zusammen.
»Naja, langweilig war es eigentlich nicht gerade.« »Ich muss mal an die frische Luft«, sprach Onkel Wolfgang und stand auf.
Dabei schwappte sein dicker Bauch unter der Tischplatte hervor und riss sein vor ihm stehendes Bierglas um. Das Glas war fast voll und das Hopfengetränk floss über die Tischdecke und auf der anderen Seite Oma Agnes, einer eher stillen Person, auf den Hosenanzug.
»Ach du meine Güte«, erschrak sie und wurde dann doch etwas gesprächiger.
»Wolfgang, du musst auch ein bisschen auf deinen Bauch achten.«
»Nun fängt die auch noch an«, sagte Onkel Wolfgang und verließ, wie ein Elefant im Porzellanladen, den Gesellschaftsraum.
Dabei nestelte er eine Schachtel Zigaretten aus der Jackett-Innentasche.
»Fettes Essen, Saufen und Rauchen!«
Oma Agnes wurde scheinbar warm und lief zur Höchstform auf.
»Wolfgang geht es aber gut«, verteidigte Tante Waltraud ihren Mann.
»Im Gegensatz zu deinem Willi.«
»Willi geht es auch wieder besser, er muss nur seine Tabletten nehmen.«
Opa Willi selber nickte nur und trank dabei sein Bier weiter.
»Noch braucht Wolfgang keine Pillen schlucken«, hängte Tante Waltraud noch dran.
»Diätpillen wären gut.«
Oma Gertrud war wieder hereingekommen und erntete mit diesem Spruch Gelächter.
»Friss du mal weiter den Kaninchen ihr Futter weg.«
Wieder Gelächter, diesmal auf Opa Willis Spruch.
»Wieso habe ich von euch nur 100 € bekommen?« schrie Denise plötzlich Martina Wolkenschläger an.
Denise war gerade wieder von der Toilette gekommen und hatte anschließend ein paar der Geldumschläge, die auf einem separaten Tisch im Raum abgelegt worden waren, geöffnet.
»Mit wie viel hattest du denn gerechnet?« fragte Martina Wolkenschläger ein wenig empört.
Klaas verkniff sich ein Lachen. 20 € kamen immerhin von ihm.
»200 €! Ich will mir doch einen Roller kaufen!«
»Verwöhntes Prinzesschen«, dachte Klaas, »dann soll dein alter Herr eben tiefer in die Tasche greifen.«
»Wir fanden 100 € als angemessen.«
Klaas Vater gab diese Anmerkung von sich und tupfte sich den Mund mit einer Serviette ab.
»Von Onkel Wolfgang habe ich 200 € bekommen.«
Denise lächelte dabei ziemlich provozierend.
»Onkel Wolfgang ist auch dein Patenonkel«, meinte Martina Wolkenschläger.
»Und im Übrigen finde ich das ganz schön frech von dir«, schob Klaas Mutter noch hinterher.
100 Euro sind aber für eine Konfirmation auch etwas wenig. Wir haben Klaas damals 250 Euro gegeben. Stefanie Ärmel nannte die Summe und blickte Martina Wolkenschläger arrogant an. Wir hatten das nicht gefordert, kam es kühl von Klaas Mutter zurück. Klaas hat es aber gerne genommen, wieder Stefanie Ärmel. Nun war es an der Zeit, dass auch Klaas etwas dazu sagte. Logisch, das waren einige Metal-CDs und Konzertkarten. Danke nochmals. Michael Ärmel erhob sich und fast sah es so aus, als ob er eine Rede schwingen wollte. Stattdessen fragte er in die ziemlich aufgewühlte Runde, ihr kommt doch nachher alle noch mit zu uns zum Kaffee trinken? Ein lautes Gemurmel und Durcheinandergequatsche mit dem Fazit, alle hatten irgendwie noch etwas vor oder es war einfach schon so spät. Ich habe aber extra meinen Apfelkuchen gebacken, sprach Stefanie Ärmel enttäuscht. Den mag sowieso keiner, zu süß. Damit hatte Onkel Wolfgang den Vogel abgeschossen. Den hätte ich dir gerne ins Gesicht geklatscht, meinte Stefanie Ärmel beleidigt und zornig. Conny rollte gerade den Servierwagen mit dem Dessert-Vanilleeis mit heißen Himbeeren in den Raum. Das Dessert, liebe Gäste, flötete sie. Doch die lieben Gäste gingen zum größten Teil schon in Richtung Garderobe, allen voran Onkel Wolfgang und Tante Waltraud. Denise, danke für das leckere Essen und gib nicht alles auf einmal aus. Die angesprochene Konfirmandin blickte etwas verstört. Nein, oder? War ihre verwirrte Antwort. Den beiden schlossen sich Oma Gertrud und Opa Alfred an. Beide tätschelten Denise den Kopf und verabschiedeten sich von ihren Eltern. Stefanie gab Oma Gertrud nicht die Hand, sondern blickte weg. Es folgten weitere Cousins und Cousinen, die das Geschehen mehr oder weniger interessiert beobachtet hatten und nun wahrscheinlich auch froh darüber waren, dass sich die Gesellschaft auflöste. Auch Wolkenschlägers sagten nun Danke und auf Wiedersehen. Klaas holte seinen Autoschlüssel aus der Hosentasche und ließ die Türöffner per Schlüsselfernbedienung hochspringen. Als alle im Jeep Platz genommen hatten, brachen sie spontan in lautes Gelächter aus. »Was war das denn für eine Show?«, fragte Klaas. »Keine Ahnung, aber es sind unsere Verwandten«, sagte sein Vater. »Leider«, meinte seine Mutter, und wieder lachten die drei. »Die kann man sich nun mal nicht aussuchen«, war der Kommentar seines Vaters. Sie fuhren vom Parkplatz der Schenke. Klaas brachte seine Eltern nach Hause und auf der Fahrt zu seiner Wohnung dachte er an Yvonne und Conny. Beide gleichzeitig wären auch nicht schlecht. Das war's.
Ja, die Liebe, Verwandtschaft und die Familienfeier, ne?
So sieht's aus.
Ich glaube, ganz viele erkennen sich da wieder.
Ja, das hat man mir tatsächlich so oft schon herangetragen, dass... Das trifft's auf den Punkt, meinten viele da. Und endlich schreibt es mal einer.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand's total amüsant und ich muss sagen, ja, so ist es eigentlich, ne?
Danke.
Da ist dir wirklich was gelungen, auf jeden Fall. Lass uns mal ein bisschen über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Wie kam es denn dazu?
Ja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Ich meine, die Geschichte ist merkwürdig, aber sie ist auch merkwürdig entstanden. Und zwar habe ich tatsächlich während meines Jobs irgendwann mal angefangen, hatte ich erstmal die Überlegung, ja, schreibst du mal ein Buch. Ich hatte schon so die eine oder andere Kurzgeschichte geschrieben, auch schon in früheren Jahren und zum Teil in einer hiesigen Presse veröffentlicht. Sollte es mal ein Roman werden. Ja, was machst du? Verarbeitest du mal die so Jugenderlebnisse so während der Ausbildung, das war eigentlich so eine ganz spannende Zeit. Und dann musste ich aber, jobbedingt, es wurde immer stressiger, wie das heutzutage so ist, immer schneller, weiter, besser, das Buch erst ruhen lassen. Und ich bin dann leider gesundheitlich, ich bin in einen Burnout gekommen und habe dann auch noch durch einen privaten Einschlag, sagen wir mal, noch eine Depression erlitten und musste dann in eine psychosomatische Reha. Ja, und ich habe tatsächlich dieses Buch drauf geschissen, in dieser psychosomatischen Reha weitergeschrieben. Sogar zu Ende geschrieben. Natürlich nachher zu Hause die Überarbeitung dann vervollständigt, aber letztendlich muss man sagen, ist das tatsächlich
während einer psychosomatischen Reha in dieser Klinik da entstanden, in der ich dann gleichzeitig für die Burnout-Klinik, dieses Buch hatte ich ja in der Folge 84 hier von Deine Lesung vorgestellt, hatte ich ein Tagebuch geführt und dann ist da tatsächlich also in der Klinik im Prinzip nahezu zwei Bücher entstanden, drauf geschissen und die Burnout-Klinik.
Respekt. Also wirklich Respekt.
Ja, es Schreiben, wenn ich das mal so sagen darf, oder ich gehe da auch offen mit um, Schreiben hilft. Also Schreiben ist auch meine Therapie begleitend. Und so kann man seinen gedankenfreien Lauf lassen und bringt sie zu Papier. Ich glaube, jeder, ich habe nie, außer jetzt da wirklich dieses Burnout-Klinik-Tagebuch, sonst nie Tagebuch geführt. Ich behaupte einfach mal, dass das auch mehr so ein Mädchending ist. Aber ich denke mal, dass es, es gibt viele Gelegenheiten, wo einfach ein Tagebuch zu führen hilft, überhaupt Gedanken niederzuschreiben hilft, weil man sie dann ja rauslässt und gleichzeitig aber auch festhält.
Ja,
das und meine stimmt. Bücher sind, wenn ich das noch sagen darf, ja im Prinzip ja auch, oder grundsätzlich sind, behaupte ich einfach mal, bei ganz vielen Autorinnen und Autoren werden in Büchern ganz viele Dinge, die man selbst erlebt hat, mit hineingearbeitet, verarbeitet sozusagen, ja.
Ja, das habe ich auch schon von vielen Autoren gehört, die sagen ja auch, Schreiben, also man kann sich gesund schreiben, ne? Das hört man ja auch ganz oft. Und auch viele Autoren schreiben ja die sogenannten Morgenseiten, das ist ja sowas wie Tagebuch, was du gerade gesagt hast. Und das ist eine gute Sache, ne?
Ja, genau. Und wenn man dann da ein Buch draus machen kann. Ja, aber wie gesagt, das war einfach nur das Fazit dann, das lief darauf hinaus. Und mir hat es eher geholfen, das einfach mal niederschreiben zu können, in beiden Fällen. Also einmal so meine Jugend als auch die Zeit da halt in der Klinik. Aber das, wie gesagt, das war ja Folge 84, wenn ich da nochmal Werbung für machen darf.
Ja, natürlich, sehr gerne. Die war ja auch wirklich sehr schön. Ich kann auch nur jedem empfehlen, die Folge auf jeden Fall zu hören.
Ja.
Da hatten wir auch eine Menge Spaß.
Ich erinnere mich.
Ja, ich auch, als wenn es gestern war. Wie sieht denn dein perfekter Schreibtisch aus?
Ui, jetzt hast du mich aber erwischt. Also zum Glück haben wir die Kamera nicht eingeschaltet. Ein Genie beherrscht das Chaos, sage ich nur. Also hier liegen ganz viele Zettelchen, Post-its. Ich bin tatsächlich jemand, der schreibe natürlich nach dem Buch ist vor dem Buch, an dem nächsten Roman und habe ja schon ganz viele Gedankengänge in so Zettelchen auf dem Schreibtisch pappen, vom Bildschirm pappen. Hier liegen Bücher, dann liegen hier Comics, weil durch meine Cartoon-Zeichnerei natürlich muss ich dann manchmal immer so ein bisschen spicken, gerade wenn es um ich kann nicht so gut perspektivisch zeichnen. Da brauche ich mal so ein bisschen fremde Hilfe. Stifte ohne Ende. Ich schreibe oder plotte handschriftlich mit Feinliner. Hier liegen Unmengen an Feinliner rum. Und Notizblöcke. Also, ja. Und die Tastatur irgendwo da drunter. Also ich möchte da jetzt kein Foto von machen.
Die musst du wahrscheinlich suchen, die Tastatur.
Ja, in der Tat.
Dann kommen wir doch gleich mal zur Tastatur. Welche Taste an deinem PC ist bei dir am meisten abgenutzt?
Das ist der Buchstabe N. Also ich gucke jetzt automatisch mal so auf die Satzzeichen, aber nee, es ist der Buchstabe N. Ich überlege gerade, wie kommt das? Kann mir nicht erklären. Ich schreibe viele Worte mit N.
Ah,
das ist gut. Wirklich so. Also das N ist nur noch zur Hälfte sichtbar.
Okay, na beim nächsten Mal kannst du ja berichten, welcher Buchstabe jetzt kaum noch sichtbar ist.
Genau.
Wie viele Notizbücher hast du bei dir rumliegen?
Drei. Also ich habe ein Buch, das ist so ein bisschen edler. Das Habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen von meinem Sohn und seiner Freundin. Da plotte ich also richtig, ja, möglichst ausführlich. Und dann gibt es einen Notizblock, da ja komprimiere ich das Ganze nochmal. Alles, was ich dann geschrieben habe, nochmal so in Kurzform, damit ich, wenn ich mal ein paar Tage nicht schreibe, was vorkommt, dann kann ich nicht schreiben, weil ich mich einfach nicht in der Lage dazu fühle. So schnipp und jetzt schreibe ich mal, das funktioniert nicht. Wird auch jede Autorin, jeder Autor wird das so bestätigen. Dann kann ich aber durch diese Zusammenfassung in diesem Notizblock komme ich dann eher wieder in die Geschichte rein und dann tatsächlich ein Buch, wo ich Synonyme sammle, die man natürlich heutzutage jederzeit irgendwo immer aufrufen kann. Aber ich finde das einfach toll, wenn mir irgendwo ein Wort begegnet, was ich spannend finde oder was ich meine, mal benutzen zu wollen, dann wandert das in dieses kleinere Büchlein.
Wo finden wir dich denn bei Social Media?
Ja, ich bin auf jeden Fall, ich bin bei Facebook, ich bin bei Instagram. Ich habe ein paar Lesungen, insbesondere während der Pandemie, während der Lockdowns, so muss ich das sagen, habe ich ganz viele Geschichten, Kurzgeschichten bei YouTube eingestellt. Da werde ich jetzt auch in Zukunft mal wieder das ein oder andere aus den bestehenden Büchern reinlesen. Und natürlich habe ich eine eigene Homepage, also wenn man Udo Fröhlich, Autor, bei Google eingibt, dann findet man da einiges von mir.
Genau, und ich kann nur jedem empfehlen, bei dir vorbeizuschauen, weil du auch ganz oft deine Comics postest, die du zeichnest, die sehr lustig sind.
Ja, danke dir, Mia. Ja, ich versuche halt die Seiten da auf den Social-Media-Kanälen da, also diese Zeichnungen tauchen tatsächlich nicht auf meiner Homepage auf. Also die, da beschränke ich mich wirklich auf Schreiben. Aber ich wollte einfach so Instagram, ja, mal ein Bildchen, dann finde ich irgendwo philosophische Sprüche toll, die like ich dann oder verlinke sie. Aber dann natürlich gibt es was zu den Büchern, Textschnipsel und diese Cartoons sollen das Ganze einfach so ein bisschen auflockern.
Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen?
Das ist tatsächlich überall erhältlich, wobei ich sage immer, support your local dealer, geht in die Buchhandlung eures Vertrauens und fragt danach nach Udo Fröhlich und in der Regel, also es wird nicht unbedingt immer in Kommission dort vorhanden sein, aber so wie das heutzutage ist, man bestellt es oder macht es telefonisch oder per Mail im Internet, klickt man da drauf und dann kann man es sich einen anderen Tag meist oder nach zwei Tagen abholen. Oder eben direkt beim Hober Verlag. Dort wird auch versandkostenfrei, so nennt es sich ja, verschickt.
Also ich denke, das Buch sollte man sich auf jeden Fall zulegen, besonders wenn eine Familienfeier ansteht. Da kann man sich gut vorbereiten.
Die dann, wo dann die Reservierung auf jeden Fall nach dem Lesen gecancelt wird.
Oder man ist einfach gut vorbereitet.
Oder so, genau, und weiß da, auf was man sich da einlässt.
Genau.
Genau.
Was wünschst du dir von deinen Lesern?
Lest. Also jetzt, klar, freue ich mich, wenn meine Bücher gelesen werden, aber ich lese auch, ich verschlinge auch Bücher. Lest, schreibt Rezensionen, Bewertungen. Das ist für eine Autorin, für einen Autor ganz wichtig. Wie kommt das Buch an? Natürlich dann mit konstruktiver Kritik versehen, natürlich. Und ja, so ein Feedback ist einfach ganz wichtig. Und auf meiner Homepage kann man mir auch gerne persönlich schreiben und sich ja entweder über paar Stellen in den Büchern freuen oder ja, vielleicht auch Anregungen geben oder meinetwegen auch meckern, aber nicht so viel.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Wir sind leider am Ende. Schade.
Oh.
Ja, sehr schade. Ich höre dir ja sehr gerne zu, das weißt du. Das ist immer alles sehr amüsant und man fühlt sich auch gut abgeholt, man hat Spaß, man genießt es auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen, wenn du wiederkommst. Du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen, wiederzukommen.
Danke, ja. Es wird, wenn ich, dann kommt noch der kleine Udo Fröhlich Werbeblock. Es gibt ab Anfang Mai mein viertes Buch. Meiner ist 18 Meter. Das ist eine Trucker-Roadtrip-Geschichte. Ich habe ja meine 30 Jahre Logistikleitung-Erfahrung auch in einem Roman. Da sind wir wieder beim Verarbeiten. eine lustige, spannende, aber ja, hauptsächlich humorvolle, authentische Trucker-Geschichte geschrieben. Und ja, vielleicht komme ich mit dem Buch dann mal wieder bei dir vorbei.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute da warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Udo.
Ich danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte, Emilia, und schließe mich deinen Worten an. Ciao.
Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.